Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Handelskraft Digital Business Talk als Video, als Podcast und in allen möglichen anderen Formaten. Das ist ein launiges Gespräch über alle Themen, die sich so ums digitale Business, die Digitalisierung von Shopsystemen, Produktdatenmanagement, Kundendaten und diesen ganzen datengetriebenen Modellen 2017 bewegen. Das mache ich aber nicht alleine. Ich erzähle euch nicht 20 Minuten, wie es gehen könnte, wie es gehen sollte oder was ich mir so vorstelle. Sondern es geht natürlich bei einem Talk auch darum, sich auszutauschen. Deswegen bin ich nicht alleine, sondern eingeladen habe ich mir Roman Zenner. Kein unbekanntes Gesicht, aber für die, die dich nicht kennen, sag doch noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir.
Ja, hallo, ich bin Roman Zenner, arbeite bei Commerce Tools als Content Writer und Industry Analyst. Das heißt, ich schaue mir an, was gerade auf dem E-Commerce-Markt, Technologiemarkt so passiert und kümmere mich im Marketing-Team um die Erstellung, Planung von diversen Content Assets, also White Paper, Artikel, Videos, diese Dinge.
Okay, cool. Schön, dass du da bist erstmal.
Dankeschön.
War das ein bisschen lockerer? Können wir auch ganz transparent sein. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten vorher, so was uns gerade bewegt, was unserer Meinung nach den Handel bewegt. Und hatten die mutige These, dass Händler und Hersteller unter dem, was wir Content-Marketing-Menschen so verkaufen oder erzählen, wo es hingeht, hatten die mutige These, die sind nicht kreativ genug. Die sind nicht kreativ genug, die Potenziale zu erkennen und für ihre eigenen Shops zu nutzen.
Ja, das ist leider so. Wir sehen viele, wenn man so will, Nachahmer oder viele MeToo-Ansätze, dass Menschen oder dass Händler und Hersteller nicht kreativ oder aus dem Vollen schöpfen, sich einfach nicht mal Gedanken machen, das sind meine Kunden, wie kann ich das vielleicht noch einen Ticken besser machen, wie kann ich einfach mal um die Ecke denken, wie kann ich was Neues aufziehen, sondern sich orientieren, was die Mitbewerber machen und einfach sehr vorsichtig sind, warten. Ja, und dann ist einfach mal die Zeit verstrichen, die man braucht.
Das ist sehr spannend mit der Zeit verstrichen, die man braucht. Ich habe das auch eine ziemlich lange gedacht oder denkt das auch immer noch, ich glaube es auch wirklich noch, dass es wichtig ist, dass sich Händler modernisieren, dass sie ihre Potenziale erkennen. Es gibt genügend Zahlen dazu, was gerade im B2B-Sektor passiert. Klar, gibt es Hidden Champions, Weltmarktführer und man kann denen ganz gut aufzeigen, hey, es gibt da Online-Bewegungen von bis zu 30-40% deiner potenziellen Kunden. Die siehst du nicht, die kennst du nicht. Hey, es könnte echt gefährlich werden für dich als Weltmarktführer. Das erzählen wir ja nun auch nicht alles erst seit gestern. Ja. Was meinst du, ist so der Grund, dass der Schmerz nicht groß genug wird, sich zu verändern?
Ist das vielleicht genau das Thema? Es ist kein Schmerz da. Das heißt, die Geschäfte laufen, die Kunden sind einigermaßen zufrieden. Die Umsätze steigen vielleicht sogar. Es gibt keinen direkten Grund, was zu ändern. Und wenn dann noch dazu kommt, vielleicht so eine generelle Skepsis gegenüber neuen Medien, neuen Formaten, wenn das zusammenkommt, dann ist, glaube ich, nicht so die Notwendigkeit, dass man grundlegend was anpasst.
Aber es ist für mich halt einfach so, wir sind dann natürlich auch wahrscheinlich die schlechtesten Ansprechpartner, sind irgendwie digital unterwegs, legen unser Smartphone nicht aus der Hand, würden wahrscheinlich Tod und Teufel tun, um überhaupt noch einen Fax zu schicken oder Dinge zu tun. Aber für viele ist das ja wirklich normal. Was glaubst du, wie kann man besser erklären, was der Mehrwert ist, also wo es hingehen kann?
Indem man vielleicht argumentiert, du hast die Möglichkeit, nicht nur so ein paar Promille zu optimieren, indem du vielleicht, ich weiß auch nicht, diverse Einsparmaßnahmen vornimmst oder so, sondern wirklich, dass du kannst neue Potenziale heben, indem du einfach mal vielleicht eine ganz andere Zielgruppe ansprichst, die du vielleicht noch gar nicht hattest. Ne? Also warum muss zum Beispiel ein Verkäufer von Mode immer gleich alle Modeartikel verkaufen? Mhm. Wieso kann er nicht gleich sagen, pass mal auf, ich konzentriere mich halt auf ein Segment, auf Herrenhemden zum Beispiel, der gehobenen Klasse. Und dann kann ich da viel andere, also andere Aktionen starten. Da kann ich den modernen Businessmann, die moderne Businessdame, gut dann auch, sozusagen ansprechen. Und dann habe ich eine ganz andere Ansprache, andere Möglichkeiten. Dann kann man das vielleicht anders emotionalisieren, als wenn man probieren würde, tatsächlich so ein Zalando beispielsweise Konkurrenz zu machen und alles anzubieten.
Sind wir daran nicht auch ein bisschen selber schuld? Also es gibt ja immer noch die Geschichten, stationär ist tot, online wird alles überrennen, alles wird Amazon. Das ist eigentlich auch gar nicht so richtig motivierend, sich zu überlegen, wie komme ich da raus, sondern es ist eigentlich gefühlt kommunikativ, das geht es bestimmt zu 10, 12 Jahren, so ist es ja so ein Warten auf den Tod.
Ja.
Und dann wartest du auf den Tod, schaust auf deine Kennzahlen, genau, und stellst als Unternehmer fest, ja, Kinder, Tod ist gar nicht, ja, genau, so schlimm.
Also. Ja, absolut. Ich meine, es wird wahrscheinlich gestorben, aber auch im Verborgenen dann. Und es ist halt nicht so präsent tatsächlich. Aber in der Tat, man, also gerade so als, ich sag mal, als Experte oder als Journalist, dann haut man gerne mal einen raus und sagt, ja, das Netz ist tot, Apps sind tot, Handel ist tot, es ist immer alles tot. Und dann kann man das wunderschön dann auch wieder auferstehen lassen in einem Folgeartikel oder so. Es ist in der Tat so, dass wir das, das ist, glaube ich, gar nicht so hart ist, dieser Prozess. Ich würde auch argumentieren, dass diese Idee, dass Menschen offline einkaufen, und zwar so, wie sie es immer getan haben, ja auch kein Konzept ist, was sterben würde. Also wenn man aber denjenigen glaubt, die sagen, die Leute wollen überhaupt nicht mehr stationär einkaufen, dem würde ich entgegenhalten, dass wir als Menschen tatsächlich gerne uns sozusagen unter unseresgleichen begeben und auch gerne Dinge anfassen. Also das ist ein ganz klassisches Argument tatsächlich.
Na, es wirkt so ein bisschen, als würde man eigentlich den Kunden bevormunden. Ne? Also ja. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die sich halt zeigt. Also es war halt so, klar, so Erfindungen, E-Commerce, geil, es gibt jetzt einen Online-Shop, es lässt sich super cool sagen, hey, guck mal, das ist total einfach, ich muss ja gar nicht mehr rausgehen. Ja. So, und dann stirbt natürlich das Rausgehen. Und klar, wenn wir nicht drüber reden, natürlich geht es Innenstädten nicht mehr so gut wie noch vor 15, 20 Jahren. Aber es gibt ihn und sie, also den Offline-Käufer noch. Und es gibt auch de facto den Ropo-Käufer, der halt irgendwie online recherchiert und absolut, dann eben doch im Laden sich etwas abholt, weil er sich nicht liefern lassen möchte oder weil er sagt, hey, es ist Samstag, ja, ich bin in einer halben Stunde beim nächsten großen Elektro-Super-Fachmarkt, aber die Lieferung hierher dauert 3 Tage. Mhm. Das ist so ein bisschen das Bevormunden. Vielleicht zurück zur Kreativität. Was glaubst du, gibt es was, wie man Händler motivieren kann, mal nicht mehr an den Tod zu denken, sondern so, hey, wie kann ich mein Geschäft weiterentwickeln? Wie kann ich eine Nische wirklich so besetzen, dass ich wettbewerbsfähig bin oder dass ich sogar ein Big Player werde?
Also ich glaube, eine Strategie könnte sein tatsächlich, dass das Kerngeschäft, die Cash-Cow sozusagen, weiter bestehen zu lassen und vielleicht so ein, nennen wir es, Schnellboot, eine kleine Ausgründung, ein kleines Nebenangebot zu etablieren, um zu experimentieren. Und das machen viele Unternehmen tatsächlich so, weil sie merken aus einem, also gerade wenn du halt in Richtung Konzern denkst, da ist es unheimlich schwierig, jetzt da grundlegend was Neues zu machen. Ne? Und gibt Beispiele wie zum Beispiel die Rewe-Gruppe, die da die Rewe Digital aufzieht, genau aus dem Grund. Es ist also räumlich getrennt, organisatorisch getrennt und die treiben jetzt das Thema Digitalisierung, in dem Fall vom Rewe Lieferservice. Und das ist auch bitter nötig. Ne? Ich glaube nicht, dass man das gemacht hätte, hätte man geglaubt, dass man das aus dem Konzernverbund selbst machen könnte. Ne? Und ich glaube, das ist in der Tat so die Erkenntnis, wir wollen und wir müssen schnell an den Kunden ran, wir müssen ihm mehr und bessere Funktionen auch flott bieten und wir können nicht einfach warten, bis dieser ganze Prozess durchlaufen ist. Es gibt dieses Beispiel von, stell dir vor, du hast einen Online-Shop und dann willst du ein Geburtsdatum einpflegen. So, und was heißt das? Dann gibt es die Anforderung, Geburtsdatum ist ja einfach nur ein publikes Feld. Und dann muss man aber telefonieren durch die ganzen Schichten durch, ja, Datenbankmanagement, da macht man ein neues Feld und dann so. Und dann deployst du das Ganze, muss getestet werden, vorher natürlich auch. Dann bist du ein halbes Jahr weiter. Und das kann es ja nicht sein.
Klar, für ein Geburtsdatum ziemlich aufwendig.
Ja, richtig. Ne? Und, aber für den Kunden, was beim Kunden ankommt, ist ja nur so ein Mini-Bisschen. Ne? Und dann stell dir mal vor, du willst was Großes machen, ein neues Interface, irgendein Einkaufsberater oder so, und dann bist du ja jahrelang beschäftigt. Ne?
Du hast es erwähnt, dass die Rewe Digital getrennt von der Rewe ist, sozusagen als eigenes Schnellboot, genau, auch als Testballon, als Innovations-, genau, als Hort von Innovation. Vielleicht lohnt es sich, unsere These ein bisschen umzuformulieren, oder die ich anfangs gestellt habe, dass sie gar nicht kreativ genug sind, sondern, und da lehne ich mich als Nicht-Unternehmer jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster, dass vielleicht der unternehmerische Anspruch etwas verloren gegangen ist, den man fürs Digitale braucht. Also sozusagen, dass das digitale System und neue Ideen und Möglichkeiten, die vertrieblich und marketingseitig dadurch entstehen und auch in der kompletten Wertschöpfungskette gar nicht entstehen, weil ich meinen Punkt gerade verloren habe. Jetzt ist es nämlich soweit. Dass ihnen der unternehmerische Mut fehlt,
etwas auszuprobieren, das eigene Business zu verändern und eben nicht zu sagen, hey, hier, cool, es funktioniert ja, es läuft, und Digitales als Werkzeug zu verstehen. Zu sagen, hey, hier, Digitalagentur, Shopsystem, CRM-Anbieter, wer auch immer, ist das was für mich, wie bringt das denn mein Business weiter? Und du stellst halt fest, okay, du kannst es A nicht seriös sagen, weil du halt sagst, okay, ich kann jetzt 20% sagen, aber ich müsste lügen. Ich kann auch 10% sagen, dann glaubst du mir vielleicht, aber ich weiß es trotzdem bei beiden nicht. Sondern nee, das ist dafür da, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du neue Geschäftsmodelle vielleicht auch ausprobieren kannst. Eben wesentlich günstiger als halt wie früher einfach eine neue Fabrik zu bauen und zu hoffen, dass das, was du in der Fabrik produzierst, halt wirklich noch abverkauft wird.
Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mich mal versetzen würde in die Lage eines Händlers, der vielleicht schon ein Online-Angebot hat, und der hat doch gelernt, Online und Technologie ist erstmal furchtbar teuer und komplex. Und er weiß schon, weil er das schon erlebt hat, oh, wenn ich jetzt da anrufe bei meinen IT-Jungs, die machen erstmal dicke Backen so, was willst du? Ehrlich wahr? Und dann geht es darum, oh, dann muss ich dann rechnen, es gibt vielleicht eine neue Lizenz, die man kaufen muss, und das wird alles furchtbar komplex. Ich glaube, vielleicht ist auch ein Grund, warum wir nicht mehr Bewegung sehen, einfach so eine Desillusionierung, weil die Technologie nicht das liefert, was eigentlich versprochen war oder was sozusagen suggeriert wurde. Und dass es eben nicht so ist, dass wie früher man ein Office-Paket gekauft hat und dann wurde das installiert und da konnte man mit arbeiten und das hat alles getan. Aber so läuft ja E-Commerce nicht, so läuft ja Handel nicht. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl oder das Problem oder die Herausforderung, müsste man ja vielleicht formulieren, auf so ein bewegendes Ziel schießen zu müssen. Aber darauf zurückzukommen, ich glaube, der Spaß und die unternehmerische Leidenschaft wird einem vergällt, teilweise durch diese vollkommen unflexiblen Strukturen und diese Angst vielleicht auch, was kaputt zu machen. Ne? Sozusagen, ich habe da mein System, um Gottes Willen, es ist so ein bisschen wie dieser Jenga-Turm, der dann sozusagen immer wächst und dann will man da noch oben was drauflegen und dann bricht dann alles zusammen. Ja, und da, vielleicht ist das ja auch ein Grund, einfach so ein Hemmnis, dass man einfach nicht so befreit mal, einfach mal so eine coole neue Idee einfach umsetzt.
Das klingt für mich ein bisschen nach dem Erlernten, also gerade die irgendwie schon ältere ERP-Systeme haben, das sind ja ganz viele, die auch so mit Windows 95, Windows 98 noch gearbeitet haben, also Zeiten, aus dem der Satz kommt, never touch a running
system. Ja, total, ja, natürlich. Ja,
klar. Wenn du aus der Denke kommst, dann halt weißt du ja jedes Mal, wenn ich was neu installiert habe,
genau,
dann musste ich zur IT gehen und sagen, ich brauche einen komplett neuen Rechner, das Ding ist leider eben explodiert, also gefühlt. Und klar, das sind riesige Summen, von denen wir da ja auch sprechen. Es ist ja nicht das Office-Paket für 80 Euro im Monat als Privatnutzerlizenz, sondern es geht um halbe Millionen, anderthalb Millionen Projekte, von denen man halt weiß, ich entscheide mich jetzt dafür, aber es kann sein, dass nächstes Jahr was Besseres kommt. Und ich kann es nicht kriegen, weil ich es nicht weiterentwickeln kann. Ich bin sozusagen jetzt, ich muss mich jetzt fix entscheiden, das halt zu tun für den Moment.
Ja, und du kannst es ja nicht loswerden, weil du ja erstmal, du hast ja wahrscheinlich, wenn du, sagen wir mal, du bist E-Commerce-Verantwortlicher, dann hast du deiner Geschäftsführung erstmal das ganze Geld für dieses neue Projekt aus den Rippen geleiert. Sag mal, ich kaufe jetzt hier ein Shop-System und ich mache das jetzt hier alles. Ne? Und dann bist du halt ein paar hunderttausend Euro weiter und dann kannst du nicht nach einem halben Jahr sagen, das klappt nicht mehr so. Du musst ja, du stehst ja sozusagen dafür, du stehst ja da ein für dieses Investment und musst es ja erstmal auch nutzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und um nochmal auf Rewe zurückzukommen, die versuchen ja wirklich, neue kleine Funktionen sozusagen zu entwickeln, die neben dem Existierenden laufen. Das heißt, sie haben ja nicht nur diese organisatorische Trennung, sondern auch eine technologische und sagen, wir lassen das Alte mal so laufen, wie es ist. Das ist komplex genug. Und wir bauen jetzt diese kleinen neuen Funktionen ran. Und wir experimentieren damit. Und die können wir im Zweifel auch wieder wegschmeißen. Und wir bauen was Neues. Und dann tut es nicht so weh. Mhm.
Hast du denn einen Vorschlag, also wie das funktionieren könnte technologisch? Also wahrscheinlich hast du ganz explizit einen.
So ein Zufall, dass wir jetzt gut auch zu sprechen kommen. Das ist so, hey, genau. Buzzword hier, Nummer eins, Microservices. Microservices ist ja gerade der Begriff, der durch die Medien geht. Und der wird auch teilweise sehr gehypt. Und es geht im Grunde genommen darum, eine Architektur zu verfolgen, in der man kleine Funktionen kapselt in diesen Microservices. Das sind so Funktionseinheiten, die einfach nur begrenzte Dinge tun können, die aber über eine API kommunizieren können mit anderen Microservices und in diesem Verbund halt eine ganze Menge Funktionen abbilden können. Also sagen wir mal, anstelle eines Shopsystems XY mit allen Funktionen hast du vielleicht einen Verbund, vielleicht, weiß nicht, von 50, 100 Microservices, die im Verbund dasselbe tun. Und das Charmante daran ist, dass so ein kleiner Service sehr schnell gebaut ist und sehr schnell wieder neu gebaut ist und sehr schnell ausgetauscht ist. Und wenn wir mal darauf zurückkommen, auf dieses Beispiel mit dem Geburtsdatum, man stelle sich vor, es gibt halt nur ein kleines Programmchen, das online läuft als Microservice, das nichts anderes tut und auch nichts anderes kann, als ein Online-Formular darzustellen und die Daten entgegenzunehmen. Dann ist dieses Mini-Ding total einfach angepasst. Das Geburtsdatum ist quasi sofort drin. Das kannst du quasi am selben Tag sozusagen raushauen. Und du bist dir total sicher, dass das nicht andere Dinge kaputt macht. Du musst nicht alle anderen Sachen testen, sondern du begrenzt deine Entwicklung sozusagen auf diesen einen kleinen Service und dann hast du es einfach online. Und das ist der Clou.
Du, als Evan Commerce Tools, als erfährt ihr genau diesen, seid ihr bekannt für den Microservice-Ansatz. Also mich dann fragen, wir haben jetzt schon darüber geredet, was sozusagen fürs Business alles wichtig ist. Brauchst du irgendwie Kundendaten, was irgendwie auch beim Geburtsdatum, klar, du brauchst irgendwie eine Shop-Funktionalität. Wie weit geht das eigentlich? Also würdest du sagen, Commerce Tools ist trotzdem in Shop-System in erster Linie?
Wir nennen es ganz fancy E-Commerce-Plattform.
Okay.
Also Plattform also impliziert so ein bisschen, dass es in dem Fall, also für uns gesprochen, in der Cloud sozusagen als Service läuft tatsächlich. Das ist die Plattform, auf der man seine ganzen Applikationen, also sagen wir mal Webshops oder mobile Apps, sozusagen dann auch bauen kann. Und wir versuchen zu kommunizieren, dass, weil wir so als Plattform halt eine API anbieten, die sozusagen die ganzen Anwendungen mit Daten versorgt, dass diese einzelnen API-Bestandteile auch als Microservices genutzt werden tatsächlich. Das heißt, du kannst also zum Beispiel hingehen, dir bei uns einen Account machen, anlegen, das schönere Verb, und kannst sagen, ich möchte mal nur meine Produkte über Commerce Tools abrufbar machen. Ich interessiere mich nicht für Warenkorb, für Payment, nur Produkte. Und dann werden die sozusagen da rein importiert und du kannst explizit nur Produkte auslesen und dann da verwenden, wo sie halt gerade bei dir halt passen.
Das heißt, der fängt nicht in dem Sinne an, dass ich sozusagen auf Microservice-Seite ich mir mein Prototyp, meine Ideen, mein neues Business baue, sondern wenn ich ein bestehendes CRM-System habe, wenn ich ein bestehendes Produktdatenmanagementsystem habe, wenn ich bestehende Marketing-Automation-System habe, also sozusagen mein komplettes operatives Business bisher bei mir im Keller gehostet wird, um es ganz plastisch zu sagen, genau. Kann ich trotzdem sozusagen beginnen, dort Schnittstellen zu entwickeln, die dann sozusagen über eure Services laufen.
Genau. Und Microservices sind ja per se kein Produkt, sondern es ist eine Art und Weise, wie man seine Architektur aufbaut. Und man kann natürlich, und das machen auch viele, hingehen und diese Microservices komplett selbst entwickeln. Gibt es da sehr viele Beispiele dafür. Und wir sagen halt, das Thema Agilität, das Thema Time to Market, du hast als Händler vielleicht gar nicht die Kompetenz und die Lust und die Zeit, das komplett neu zu bauen. Das ist auch da brauchst du auch ziemlich fähige Leute zu tatsächlich. Das ist auch nicht was so jeder Entwickler kann, wenn es nicht so unverschämt klingt jetzt. Und deswegen sagen, das ist halt ein Out-of-the-Box, wenn man so will, Out-of-the-Box Bausteine. Es gibt ein schickes Backend, um das alles zu verwalten und vorne raus kannst du halt diese APIs nutzen und sozusagen in deinen Verbund eingliedern.
Okay. Roman, wir reden gleich weiter. Ein Teil dieses Handelskraft Digital Business Talks ist auch das Getränk des Talks.
Das Getränk des Talks.
Ich habe mich diesmal darauf festgelegt, dass wir ganz klassisch starten mit regionalen Thüringer Waldquell. Müssen wir dann eigentlich, ich weiß noch nicht, ob ich den dann unterstützt durch Produktplatzierung irgendwo hinmachen muss. Wir nehmen jetzt einen Schluck und reden gleich weiter. Und
dann ich finde das ganz charmant, ja.
Und dann frage ich dich, wie es war. Da sind wir wieder. Roman, Wasser war okay?
Wasser war toll. Wasser war erfrischend.
Das ist wichtig. Thüringer Waldquell.
Ja.
Direkt von hier.
Kann ich sehr gut empfehlen. Einfach einen Kasten mitnehmen nach Hause dann.
Bist du mit dem Zug oder?
Ja, mit dem Zug und dann.
Okay, ja. Das lohnt sich. Dann muss es wirklich gut sein. Ja. Ja. Zurück zum Thema. Wir haben über Microservices gesprochen und du hast erzählt, was der Ansatz dahinter ist, wie man prototypt oder sozusagen wie man startet, dass man aber auch fähige Entwickler dazu braucht einfach. Klar, die Frage ist halt immer in-house oder mit Agenturen, das ist halt natürlich ich glaube, das ist eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Wenn man ein Hersteller, Baustoffhersteller ist, wird man wahrscheinlich eher mit einer Agentur zusammenarbeiten, als eine eigene große IT aufzuziehen. Aber das hat mich darauf gebracht, was bedeutet, wir hatten am Anfang die These, sind die nicht kreativ genug, die Unternehmer? Waren dann, sind sie vielleicht nicht unternehmerisch mutig genug, um zu erkennen, was da passiert? Jetzt bin ich so ein bisschen an dem Punkt, ist es nicht dem geschuldet, dass es für uns gefühlt teilweise langsam funktioniert, dass es eben so ein komplexes Konstrukt ist und so viele Entscheidungsebenen gibt. Also hey, die IT muss es umsetzen, der größte Business-Benefit liegt operativ, aber vielleicht beim Marketing und Vertrieb und entscheiden soll es aber am Ende, weil es ein Rieseninvestment ist, der Geschäftsführer, der zum Schluss wirklich auf die Zahlen achtet und der halt sagt so, ja, und der dann wirklich fragt, wann sehe ich meine 500.000 kleiner oder größer, wann sehe ich das wieder? Was glaubst du, gibt es da Möglichkeiten, diese Brücke, also da eine Brücke zu schlagen, diese verschiedenen Aspekte wirklich zu transportieren und sich da mal breiter zu informieren und es nicht wegzuklicken, wegzusprechen und zu sagen, brauche ich nicht, Business läuft gut, hört auf mit eurem Marketing, ich brauche kein besseres Marketing, es läuft doch super.
Ja, ja, also wir kommen wahrscheinlich wieder ein bisschen auf dieses Thema Freistrampeln von dem Everyday Business, von diesen Sachen, die man sowieso tut, ne? Und dass man sich den Freiraum schafft, um was Neues sich auszudenken. Also ein Schritt wäre, haben wir ja kurz angesprochen, die Idee dieses Schnellboots, dass man sozusagen das nebenher hat, um sich ganz bewusst mal, wenn du so willst, so eine grüne Wiese zu gönnen. Ne? Auf der grünen Wiese, auf der dann einiges dann wirklich dann leichter ist. Ne? Und sich dann nochmal die Frage zu stellen, okay, was ist dann als Händler quasi mein USP, was kann ich meinen Kunden sozusagen geben? Ja, oder was kann ich Besseres tun? Andersrum wird es, glaube ich, fast unmöglich. Ich glaube das nicht, dass ein Konzern aus sich heraus so drastisch innovativ sein kann.
Wenn wahrscheinlich sehr verspätet. Also ich finde es gerade sehr spannend, was bei Daimler passiert. Also dass Zetsche keine Anzüge mehr trägt, sondern jetzt irgendwie auch ein halboffenes Hemd und halt ausruft, dass sie jetzt Startup werden sollen, müssen, wie auch immer. Sind natürlich auch finanziell ganz anders ausgestattet, da mal eben was auszugründen, auch wahrscheinlich nach einem Tief, das sie wohl hatten als Automobilhersteller. Ich frage mich, also, oder was ich persönlich auch auf Konferenzen schon geraten habe, ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie mutig das halt ist, ist tatsächlich dieses U-Boot selber zu starten. Also für gewöhnlich, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast, man trifft auf Konferenzen ja nicht nur Geschäftsführer, sondern ganz oft eben auch die Operativen. Mhm. Also Online-Marketer, Vertriebler, Business-Developer. Und dann fragen die halt so, okay, aber ich verstehe das, ich habe das jetzt auch auf der dritten Konferenz gehört. Wie kriege ich es hin? Wie überzeuge ich meinen Geschäftsführer? Mhm. Meine These war auch, weil es sozusagen, es gibt ja viele Lösungen, es gibt ja nicht bloß große Enterprise-Lösungen, es gibt ja auch Einstiegslösungen und so, ist tatsächlich, an die Mitarbeiter zu appellieren und zu sagen, hey, versuch einen Prototyp zu bauen. Also versuch mal irgendwie was Kleines zu bauen, wo du es zeigen kannst, wo es greifbar wird für die, die es halt sehen wollen.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, wenn der Handel mehr Prototypen machen würde und weniger PowerPoints, wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter tatsächlich. Also einfach so diese Proof of Concepts bauen, kleine Testballons, die sozusagen einfach immer wieder verbessert werden, anstatt zu versuchen, immer sozusagen die 100% sofort hinzulegen. Das ist, glaube ich, auch das ist aber eine Einstellungsfrage. Ne? Das ist ein bisschen, was du vielleicht als Unternehmen, vielleicht, du bist seit mehreren Generationen vielleicht im Business, du hast einen gewissen Qualitätsanspruch. Ja, und dann kannst du nicht sagen, ey, ich kann doch jetzt nicht hier meinen Namen auf eine neue Webseite stecken oder packen, die noch nicht ganz fertig ist, sondern die vielleicht nur so ein Rudiment darstellt. Ne? Das ist ja auch so eine Einstellungsfrage. Und was mir dann noch ganz wichtig ist, und das klingt vielleicht ein bisschen gemein, ich kenne jetzt den Zetsche nicht persönlich, ne? Das wirkt für mich dann aber auch wieder so krass aufgesetzt. So dieses, wir machen jetzt einen auf Jung und Startup und ich habe das Gefühl, so wenn ab einem gewissen Alter, wie formuliere ich das jetzt ein bisschen charmant, dass so der Zugang wie Twitter, Facebook und Co. nicht mehr so selbstverständlich ist, sondern bemüht und zu kontrolliert. Wie haben wir zum Beispiel jetzt in dem Fall, haben wir mit Twitter angefangen, wir haben es einfach mal ausprobiert. Das war ja kein Master, Teil eines Masterplans, um jetzt sozusagen uns fit zu machen für das Marketing der neuen Generation. Es war also Interesse, einfach mal das auszuprobieren. Und das kommt mir da immer so ein bisschen zu kurz. Das ist das wirklich gleich so organisiert und so professionalisiert. Und gerade dieses Bewusstsein, dass wir mit Dingen zu tun haben, die noch komplett im Flow sind, die sich bewegen, wo man noch nicht irgendwie Best Practices zementieren kann, ist es umso wichtiger, glaube ich, einfach eine gewisse Neugier und einfach einen spielerischen Zugang dazu zu finden. Und das vermisse ich dann aber auch so bei diesen gewissen...
Dann sind wir aber tatsächlich schon wieder beim Thema Kreativität. Also einerseits und andererseits wirklich ein Thema, wie ernst nehme ich mich selber? Klar, hey, wenn ich ein großes Unternehmen habe und super erfolgreich bin, muss ich das natürlich auch ernst betreiben, weil es ist ein ernstes Business. Aber weil du Twitter erwähnst, ich sehe immer mehr Business-Accounts. Und das Einzige, was auf Twitter oder auch Instagram passiert, ist, dass quasi Ausschnitte der Website oder halt immer wieder gleiche Bilder oder Produktbilder halt hochgeladen werden. Und ich meine, jeder, der halt Instagram benutzt und wirklich durchscrollt, sieht halt, okay, es geht irgendwie um Personen, es geht irgendwie um was Authentisches, um eine coole Message, irgendwie das Produkt im Einsatz. Also es gibt ja ganz, ganz viele, viele Ideen. Und dann siehst du das und dann siehst du halt so ein bisschen lieblos, okay, irgendjemand hat dort beschlossen, wir müssen jetzt auch Instagram machen. Ja, genau. Wahrscheinlich auch genau mit den Worten, wir müssen das jetzt machen.
Es muss jetzt halt so.
Genau, wir haben eine 25-jährige Praktikantin, die kann das doch.
Genau, ja, richtig.
Sozusagen aus der Perspektive. Und ich glaube, weil es da auch coole Beispiele und coole Best Practices selbst im B2B gibt, wie man Instagram nutzen kann, eben auch als wirklich vor allen Dingen aus Branding-Gründen. Wahrscheinlich wird man nicht viel darüber verkaufen, aber man wird einfach gut wahrgenommen. Und ich meine, auch der Konsument stirbt auf der einen Seite weg, auf der anderen wächst danach. Dementsprechend gibt es halt, ist die sehr uncharmante Formulierung für einen Generationenwechsel.
Kann man machen.
Schon passiert. Aber ich glaube, dass da tatsächlich viel, 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 viel drin liegt. Halt so, das hattest du vorhin, nicht diesen MeToo-Ansatz zu verfolgen und zu sagen, was ist die Struktur? Also okay, da gibt es eine Firma, die ist so ähnlich wie ich und die postet Bilder online. Cool, lasst uns auch Bilder online posten. Ich glaube, das ist halt nicht weit genug gedacht, das ist nicht kreativ genug. Also das holt ja auch keiner dem Ofen hervor, zu sagen, cool, wir posten heute Bilder.
Gerade eine ganze, wo du gerade Instagram sagst, einfach mal so, jetzt hier mal so in Raum gesponnen. Es gibt ja dann die Reaktion, sagen wir mal, da entscheidet man sich, wir wollen was online verkaufen, wir brauchen einen Online-Shop. Das ist immer so eine Reaktion, die man, das ist so ein Reflex, den man hat. Ah, wir müssen mal ABC anrufen, wir müssen uns mal sowas da hinstellen. Sag mal Instagram, mal das Beispiel, stell mal vor, du bist ein Möbelhändler und dann, was du machst, ist halt, du weißt, deine Klientel ist vielleicht ein bisschen älter. Du kannst ja vielleicht auch Bilder von deinen Möbeln auf Instagram posten und die Leute, und dann kommt da so eine Nummer eingeblendet, dann kann man da ein Faxformular hinschicken. Also ist echt weit hergeholt, das Beispiel. Aber will nur damit sagen, einfach mal den Use Case angucken und zu sehen, vielleicht muss man ja da nicht in diese klassische Schiene fallen. Vielleicht kann man ja einfach so seinen Online-Vertrieb einfach mal starten. Ne? Und das ist ja, so weit muss ja erstmal sein, zu sagen, ich höre mal nicht, ich denke nicht mal gleich an Technologie und Systeme und Teuer und IT, ich denke doch mal eher an, ja, wie kann ich meine Kunden erreichen? Und de facto ist es ja so, Kunde, gerade wenn er Mobilfon auf dem mobilen Telefon unterwegs ist, das mobile Telefon, dann nutzt er eine Handvoll Apps. Ne? Und wenn du Händler bist, wird nicht die App deines Unternehmens sofort die erste sein, die aufgerufen wird, sondern du musst halt gucken, wie du in der Nutzung, die der Kunde sozusagen dann hat, vorkommst.
Ja, du brauchst einen regelmäßigen Mehrwert.
Ja, du musst einfach stattfinden. Und einfach, das ist ja, klingt wie eine Binsenweisheit, so nach dem Motto, ja, du musst halt da sein, wo die Kunden sind, aber es lässt sich nicht von der Hand weisen.
Ich glaube auch, also ich persönlich bin ein großer Anhänger von Binsenweisheiten, weil, also tatsächlich aus dem Grund, weil es erfahrungsgemäß eine ganze Menge Wahrheit in ihnen liegt und halt im Zweifel auch die Frage oder die Aussage, du musst da sein, wo deine Kunden sind, eben auch erfordert, dass man den Satz, den viele Unternehmen vor sich hertragen, nämlich so, ich kenne meine Kunden, ich weiß, wer und wo meine Kunden sind. Und dann sieht man sozusagen, was sie strategisch, vertrieblich unternehmen und stellt fest, das kannst du nicht ernst meinen, was du eben gesagt hast. So, das geht nicht. So, also das ist sozusagen, quasi, dass man so ein Gefühl von Demut entwickelt, wie man sich weiterentwickelt. Eben sozusagen im Zweifel zu sagen, es läuft gut und es könnte besser gehen, aber es muss nicht besser gehen, weil es geht uns ja nicht schlecht, aber lass es uns doch ausprobieren. Es ist doch cool, wenn die Welt sich verändert, ne? Statt sozusagen einfach drin zu bleiben.
Absolut. Ich würde mir einfach wünschen, dass, und das sage ich jetzt, obwohl ich für eine Technologiefirma arbeite, wir stellen ein Softwareprodukt her, dass man im Zweifel, dass der erste Schritt nicht immer gleich der Griff zur Softwarekiste ist. Der erste Schritt muss immer sein, einfach mit einem Blatt Papier ganz schön gesagt ein paar Ideen zu entwickeln. Und so viel wird blockiert durch die Frage, oh, ich habe diese Idee und das ist ein Feature und ich muss dieses Feature in einer Feature-Liste wiederfinden und dann kaufe ich dieses Feature von dieser Software und dann bist du schon in diesem Tunnel. Dann.
Ja. Na, zumal es auch so ein bisschen zeigt, oder finde ich ganz häufig das Gefühl dazu, okay, wir kennen unsere Prozesse, wir kennen unsere Systeme, wir hätten gern das Gleiche in digital.
Und, ja, ja.
Und dann denkst du so, das hat, glaube ich, der Vorstand von der Telefonica mal gesagt, das ist jetzt auch schon vor 2-3 Jahre her, der hat meinte, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du einen scheiß digitalen Prozess. Und ich glaube, das ist auch eine Binsenweisheit, aber ich glaube, da ist eine Menge dran, weil es nämlich genau dieses Feature-Listen-getriebene, was auch Technologiehersteller dazu hat natürlich zwingt, ihre Webseiten so zu gestalten, dass man diese Feature-Liste aber auch irgendwie immer findet, weil man halt eigentlich auch nicht zu sehr visionieren darf, wie der Kunde funktioniert, weil man halt Angst hat mit innovativen Ideen wie Beacons, mit Tracking, mit der Verknüpfung von Kundendaten und halt eben dementsprechend einem gezielten Marketing, was man dann als Lösung verkauft, im Zweifel schon wieder jemand zu verschrecken, der halt sagt, naja, das bin ja aber nicht ich. Also diese Übersetzungs- und Beratungsleistung, dass die ganz oft gar nicht gefragt ist, wenn man halt so ein bisschen auch denkt, so, ich kenne mein Business, ich habe auch schon drüber nachgedacht und ich habe mich auch schon entschieden. Ich hätte gern das da in Rot, in Blau, in Grün, in welcher Farbe auch immer. Ich brauche eigentlich nur noch jemanden, der es mir installiert. So. Und das ist, ich glaube, das ist schade. Da wird sich viel, viel vergeben, weil Sparring auch, glaube ich, in der Unternehmensweiterentwicklung, auch Sparring mit externen, mit Marketeers, mit Technologieanbietern schon ein sehr, sehr gewinnbringender Moment sein kann, um halt das Schnellboot, also größer zu bauen, schneller zu bauen, ja, oder noch ein zweites Schnellboot zu sehen und halt zu merken, okay, das da ist gegen die Wand gefahren, wir haben das Lenkrad vergessen, aber das da funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Genau. Und bei dem Schnellboot zu bleiben, bei dem Bild, auch mal zu akzeptieren, dass es mal untergeht, ne, das Schnellboot.
Ja.
Wo ich kaputt geht, explodiert, wie auch immer. Ne, also das ist ja auch dieses, und da sind wir vielleicht auch wieder bei den sozialen Netzwerken, dass man versucht, die Einsicht zu kultivieren, dass auch dieses Scheitern dazugehört. Ne? Und auch mal drüber redet, was einfach nicht so gut gelaufen ist.
Ich freue mich auch, das ist eine ganz schöne Entwicklung, dass es mittlerweile in vielen Städten Fuck-Up-Nights gibt. Also wo Unternehmer vom Scheitern erzählen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher über die Zielgruppe, also beziehungsweise über die Besucher. Also ich glaube, die Zielgruppe sind auch junge Unternehmer und vielleicht aber eben auch gestandene Unternehmer. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die noch häufiger dahin gehen, um zu sehen, dass es wirklich okay ist, zuzugeben, hey, das war vielleicht sogar eine gute Idee, aber es war echt schlecht umgesetzt. Oder festzustellen, es war sogar auch wirklich eine brutal schlechte Idee, wenn man so distanziert drüber aufsieht. Aber wir haben was gelernt und das ist halt wichtig so. Weil ich glaube, Unternehmertum war schon immer ein Prozess und das digitale Versprechen ist halt ganz häufig digital 0-1 so. Mhm. Nimm das und es wird besser. Mhm. Und nimm das auf keinen Fall, weil sonst wird es schlimmer. Und ich glaube, das ist eine Form von Schwarz-Weiß-Erzählung, die unternehmerisch einfach nicht funktioniert.
Das stimmt. Und da steht sich so ein bisschen auf der Kreis. Ne? Wir haben angefangen mit der Idee, lass doch mal versuchen, so ein Startup oder so eine Ausgründung vorzunehmen und was zu probieren. Und natürlich muss das Scheitern eingeplant sein, sozusagen. Sonst kannst du es ja sparen. Wenn du wüsstest, dass es funktioniert, dann musst du das wahrscheinlich gar nicht machen.
Und vor allen Dingen bin ich mir relativ sicher, dass, wenn es nicht ein Versuch ist, dass wir auch viele andere drauf kommen würden. Ja. Also es ist relativ arrogant, ganz zu glauben, dass man eine Idee grundsätzlich nur selbst entwickelt.
Das ist, glaube ich, so, ja, genau. Wer weiß, welche Masterpläne in irgendwelchen Schubläden liegen, von denen man annimmt, dass sie halt in 2 Jahren, wenn die Zeit reif ist, richtig rocken. Ja, und diese Schubladen gibt es halt auf der ganzen Welt.
Ja, genau, genau. In 2 Jahren wird es unser Tag
sein. In 2 Jahren.
Das ist so von überall rauen. Was sagen die da eigentlich alle? Ja, das finde ich eine sehr gute Sache. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum Thema Shopsystem. Also ganz konkret halt Richtung Commerce-Tools. Du hast ja beschrieben, dass es flexibel ist, dass ihr einen API-First-Ansatz habt, dass es dementsprechend versucht, das Buzzword Nummer zwei heute, nämlich seamless, also Dinge halt eben nahtlos zu verbinden, Systeme zu verbinden. Klar, du bist geprägt als Mitarbeiter.
Bin ich ganz neutral?
Du bist nicht ganz neutral. Ist das ein Lösungsansatz, den du grundsätzlich also 2017 als den Lösungsansatz beschreiben würdest?
Ja, tatsächlich. Glücklicherweise, ich blogge schon seit langem und habe sozusagen auch kein Buch in meiner Vita, weil ich sozusagen auch schon vor einigen Jahren, also vor der Commerce Tools Zeit, das auch schon gut gefunden habe. Tatsächlich, wir reden ja so, oder wir haben ja im Kopf, dass wir nicht wissen, wie die Leute in 2-3 Jahren sich mit Händlern beschäftigen. Also was sind die Interfaces, was sind die Geräte, was kommt um die Ecke? Ne? Wir haben ja vor der Erfindung des iPhones auch nicht gedacht, dass Telefone ohne Tasten existieren können. Ne? Und bams, war es da und wir haben einen ganz anderen Markt sozusagen, eine ganz andere Art von Kommunikation. Und ich möchte nicht ausschließen, das kann keiner, sollte keiner jedenfalls, dass es normal passiert. Ja? Und das heißt, die Art und Weise, wie man in dem Fall mit Produkten im Handel in Berührung kommt, ist komplett offen. Was gleich bleibt, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass Produkte immer noch sozusagen physikalische Dinge sind, die sich durch Datenmodelle beschreiben lassen. Und das ist sozusagen der Teil der Plattform von Commerce Tools, wo Produkte, Daten und das alles sozusagen in der Plattform sind. Aber woher die Order kommt, was die auslöst, also was sozusagen diese Order in Richtung API schickt oder was sozusagen das Produkt aus der API rausholt und irgendwo darstellt, das ist sozusagen komplett, ist egal. Und wir glauben, dass man damit am besten gewappnet ist für die Dinge, die da kommen, tatsächlich. Ist einfach Unsicherheitsfaktor, ist einfach so ein sich bewegendes Ziel, wenn man so will.
Mit dem man dann aber am weitesten kommt, also weil flexibel.
Genau.
Ich finde auch dein Smartphone-Beispiel sehr, sehr gut. Es gibt immer total wenige Menschen, die das erste Tablet irgendwie kennen, dieses XP-Tablet, was Microsoft rausgebracht hat. So niemand wollte es kaufen. Es gab dann das iPad, bam, super, iPad, ja. Riesending. Es gab ja auch schon Anfang der 90er, gab es von IBM irgendwie so eine Art Palm, eigentlich Smartphone, das irgendwie E-Mails und dergleichen, so eine Business-Anwendung halt ganz gut konnte. iPhone war auch relativ spät, die ersten Jahre hat es auch nicht so gerockt. Jetzt denken halt alle so, es gibt kein Leben ohne Smartphone. Ja. Ähnliches gibt es auch verschiedene Positionen zu, was Richtung Virtual und Augmented Reality halt angeht und was das sozusagen auch mit den Kunden macht oder auch mit eigenen Geschäftsmodellen. Und ich glaube eigentlich, dass sozusagen diese Geschichten, die ja alle schon digital funktioniert haben, weil digitale Systeme, dass die eigentlich ein ganz gutes Bild sind, um sich wieder frei zu machen als Unternehmer zu sagen, doch, hey, lasst uns Dinge ausprobieren, so. Lasst uns was Neues probieren, lasst uns versuchen, neue Wege zu gehen. Wir müssen jetzt nicht unser Business komplett auf 180 Grad drehen, sondern aber lasst uns überlegen, kann uns das helfen und wer kann uns dabei helfen und wollen wir einen Prototypen bauen?
Genau, Prototyp, da haben wir wieder das Stichwort tatsächlich. Naja, und wenn wir halt, das waren jetzt alles sozusagen Devices mit einem Monitor, denk an das ganze Thema hier Voice Commerce und so, da sprichst du halt mit einer Technologie und das wird umgesetzt sozusagen in Bestellungen zum Beispiel im Retail-Kontext. Ne? Also dann hast du nicht mal was, wo du drauf guckst. Ja. Dann sprichst du mit dem Gerät.
Da bin ich tatsächlich auch noch unentschieden, ob sozusagen Voice-Commerce der Hauptnutzungsgrund von diesen Voice-Interfaces wird. Also wir denken ja natürlich immer aus der Commerce-Brille, also so, hey, wie kann ich damit was verkaufen? Wie macht das die Shop-Erfahrung besser? Aber ich glaube, es gibt auch technische Entwicklungen, die halt sozusagen den Nutzer verändern, die aber nicht in erster Linie halt den Handel verändern oder den Handel verbessern, aber die man halt irgendwie trotzdem auf dem Schirm haben muss, weil es irgendwie dann doch schmale Use Cases gibt, genau. Also die man vielleicht nicht morgen bei, um den Elefanten nochmal in den Raum zu holen, die bei Amazon irgendwie möglich sind, auch wenn der Lautsprecher natürlich jetzt erst im deutschsprachigen Markt von denen kam, sondern halt einfach was Eigenes zu finden. Also das ist so die Nutzerfrage. Das heißt, um das Ganze mal jetzt versuchen abzuschließen, Unternehmer sind nicht unkreativ, oder doch?
Wahrscheinlich nicht. Ne, nicht alle. Also wahrscheinlich ist es sehr schwer, die über einen Kamm zu scheren und sozusagen zu generalisieren. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich die Idee charmant, die Schuld eher der Technik zu geben. Sozusagen, was ich eben gemeint habe, dass sozusagen diese Komplexität so abschreckend wirkt. Ne, neue Devices, neue Nutzungskonzepte, neue Netzwerke, die man auf dem Schirm haben muss. ich glaube, das kann einem schon die Lust an der ganzen Sache verderben. Ne? Ja, aber dann wahrscheinlich auch vielleicht falsch verstandenes Sicherheitsbewusstsein, Risikoaversion. Das sind so alles so Themen, die glaube ich, reinspielen. Ja. Also ich würde jetzt nicht den schwarzen Peter nur also bei den Unternehmern sehen.
Nur bei Unternehmern, Händlern und Herstellern. Okay, das heißt, du empfiehlst, da waren wir ja vorhin schon kurz, es ist halt dann doch der Mut zum Wandel, ja. Der halt, wenn man es richtig angeht, für gewöhnlich auch belohnt wird.
Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht noch nicht so zur Rede gekommen, aber sowas, so eine simple Motivation wie Spaß am Experimentieren. Im Grunde, das haben wir eben, wir erschließen uns diese Dinge, weil wir irgendwie das interessant finden, lustig finden, spaßig finden. Und das, finde ich, ist auch kein Nichtgrund. Also ist nicht, nur weil es Spaß macht, heißt es ja nicht, dass es unseriös ist. Ja. Ne? Ganz im Gegenteil. Also da werden große Businesses auf diesem Spaß aufgebaut. Ne?
Das ist vielleicht ein klassisches deutsches Phänomen. Ja. So, es ist erlaubt, Spaß bei der Arbeit zu haben. Sowas. Also, nein, um Gottes Willen, das ist Arbeit. Also, ich glaube, vielleicht ist das wirklich ein guter Schlusssatz. So. Man darf Spaß bei der Arbeit haben. Ja, genau. Da können wir wahrscheinlich ganz beide gut von ausgehen. Wir dürfen schreiben.
Ja.
Und
reden und
sprechen.
Und aufnehmen und Wasser trinken.
Genau. Super, Roman, ey, ich danke dir, dass du mit mir diesen ersten Talk in den neuen heiligen Videohallen hier bestritten hast. Und für mich gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, als dass es ganz, ganz viele weitere Informationen zu den Themen, die wir angeschnitten hat, zu Literatur und dergleichen unter dem Video geben wird. Und ich mich freue, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt, dann die auch gerne in die Kommentare. Und wir werden sehen, wie sich die Handelskraft Digital Business Talks weiterentwickeln, genauso wie sich das Digital Business weiterentwickeln wird. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Roman.
Tschüss.